Bayern 2. Grenzenlos hören. Die neue Bayern 2 App. Ein persönliches Radioprogramm für unterwegs. Die neue Bayern 2 App. Das Radio, das auf mich hört. IQ. Wissenschaft und Forschung.
Um Fälschern das Handwerk zu legen, haben sich vor mehr als 12 Jahren Behörden in den USA etwas einfallen lassen. Einen kleinen, fiesen Druckercode. Warum genau der nun auch einer Whistleblowerin zum Verhängnis geworden ist, das ist gleich eines unserer Themen. Außerdem, warum ein großer Baum in der Stadt den gleichen Effekt haben kann wie 10 Klimaanlagen. Warum Physiker die Temperatureinheit Kelvin neu definieren wollen. Und wir sind dabei, wenn Forscher an der Uni Kassel mit einem ganz besonderen Spielzeug im Keller spielen. Das und mehr jetzt in IQ. Durch die Sendung begleitet sie Martin Schramm. Sie heißt Reality Winner, ist 25 Jahre alt, hat für den US-Geheimdienst NSA gearbeitet und ihr drohen 10 Jahre Haft. Dabei wollte sie, wie die meisten Whistleblower, eigentlich nur aufklären, hat ein vertrauliches Dokument der NSA an die Enthüllungsplattform The Intercept weitergegeben. Ein Dokument, aus dem hervorgeht, dass offenbar der russische Geheimdienst hinter Attacken auf US-Wahlbehörden steckt. Mein Kollege Peter Welchering hat sich mit dem Fall intensiv beschäftigt. Jetzt wurde diese junge Frau ja ziemlich schnell enttarnt und festgenommen, schon kurz nachdem dieses Dokument veröffentlicht worden ist. Warum ging das so schnell?
Dass es so schnell ging, dazu hat in erster Linie die unglaubliche Schlamperei der Redakteure von The Intercept, dieser Enthüllungsplattform, beigetragen. Denn die haben das Dokument, das sie von Frau Winner erhalten haben, an die NSA weitergegeben. Das haben sie gemacht, um abzusprechen, ob und wenn ja bestimmte Stellen in dem Dokument vor der Veröffentlichung geschwärzt werden müssten, beispielsweise um Mitarbeiter der NSA vor russischen Diensten zu schützen.
Wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Die haben der NSA tatsächlich das Originaldokument durchgereicht?
Ja, die haben es eingescannt und dieses PDF, dieses eingescannte Dokument dann weitergegeben, um sich rückzuversichern. Das ist auch im Prinzip nicht weiter verwerflich, aber die hätten eben alle Daten aus dem Dokument, aus dem PDF herausnehmen müssen, alle Daten, die die Whistleblowerin verraten könnten. Und dazu gehört auch ein sogenannter Druckercode, denn dieser Druckercode, der liefert die Seriennummer des Druckers und das genaue Druckdatum. Und das war in dem Fall eben ganz früh am Morgen des 9. Mai 2017.
Das heißt, also jedes Dokument, das man druckt, hat so eine Art Fingerabdruck, so eine Art Marke, so ein Kennzeichen. Können das jetzt nur Profis lesen oder kann es jeder?
Das kann im Prinzip jeder, der mit einer Bildverarbeitungssoftware umgehen kann. Das sind so kleine gelbe Punkte, die ich zum Vorschein bringen muss. Die sind in Reihen und Spalten angeordnet, auf das Dokument eben eingedruckt. Dann muss man 2 Dinge tun, damit man diesen Druckercode erkennen kann. Nämlich zum ersten das Dokument um 180 Grad drehen und zum zweiten man muss die Farben umstellen. Invertieren nennen die Fachleute das. Mhm. Und die amerikanische Bürgerrechtsbewegung Electronic Frontier Foundation, die hat auf ihrer Webseite auch ein kleines Identifizierungsprogramm bereitgestellt. Mit dem kann dann jeder solche Druckercodes auswerten.
Das heißt, dieses Verfahren, dieser Druckercode, den gibt's ja schon länger. Ist denn der damals eigentlich eingeführt worden, um speziell den Geheimdiensten die Arbeit zu erleichtern?
Nein, denn durchgesetzt hat die Rechnungsprüfungsbehörde der Vereinigten Staaten diesen Druckercode. Die Gehälter der Regierungsangestellten in den USA, die werden ja per Scheck in der Regel ausgezahlt. Und als die Farblaserdrucker und als sehr leistungsfähige Scanner aufkamen, da sind dann sehr oft Gehaltschecks gefälscht worden. Und das wollten die Ermittler des General Accounting Office, so heißt die Rechnungsprüfung, in den USA verhindern. Und deshalb haben die durchgesetzt, dass der Gesetzgeber die Druckerhersteller verpflichtet, diesen Druckercode einzubauen.
Das heißt, das ist einerseits ein Tool, um Fälschungen auffliegen zu lassen, es ist aber auch ein tolles Überwachungstool. Hat denn das allein jetzt wirklich gereicht im Fall von Mrs. Winner, um sie zu enttarnen?
Nee, es kamen noch einige Mails dazu. Frau Winner hat mit Redakteuren von The Intercept Mails ausgetauscht. Diese Mails waren tatsächlich in einigen Fällen sogar verschlüsselt, aber das hat nichts geholfen. Denn die FBI-Ermittler, die haben einfach geguckt, wer hat denn überhaupt an Regierungsstelle von Regierungsmitarbeitern als NSA-Mitarbeiter Kontakt mit The Intercept gehabt. Und durch die Codes vom Drucker hatten sie ja schon mal die möglichen Kandidaten vorher ein wenig einschränken können, so auf ungefähr 1 Dutzend. Und da haben sie sich dann genauer angeschaut, mit wem haben die denn gemailt, welche Metadaten der Mails, also Absender und Empfänger, sind denn da wichtig und in solchen Fällen müssten wir Journalisten eigentlich jeden normalen Mailverkehr mit unserer Whistleblowerin ja in dem Fall sofort unterbinden.
Müssten wir? Was genau müssten wir dann als Journalisten tun? Wie sieht da das Handwerkszeug aus?
Also da gibt es verschiedene Techniken, mit denen man das dann bewerkstelligen kann. Man kann mit Einmal-Mail-Adressen arbeiten, die man der Whistleblowerin in dem Fall zur Verfügung stellt. Der gesamte Mailverkehr, der muss zwingend über Anonymisierungsplattformen geführt werden. Und etabliert hat sich in solchen Fällen für den Informationsaustausch auch ein toter digitaler Briefkasten. Der wird in irgendeiner Cloud angelegt. Das kann die Dropbox sein, das kann irgendwas anderes sein. Die Zugangsdaten dazu, die werden per Postkarte ausgetauscht. Postkarte deshalb, weil die keine vollständigen Metadaten haben. Da fehlt nämlich meist der Absender und deshalb auch nicht ausgewertet werden.
Das klingt kompliziert, aber es ist verfügbar. Das heißt, wenn Journalisten sich und ihre Informanten schützen wollen, dann könnten sie es auch. Die Technik ist verfügbar. Wie erklären Sie sich jetzt, dass die Whistleblower in vielen Fällen dennoch auffliegen? Geht es da am Ende doch um mehr als nur um Technik?
Ja, da spielt die Psychologie mit rein. Nach meiner Erfahrung werden viele Informanten in den ersten Tagen nach der Veröffentlichung extrem unsicher. Da kommen dann so Fragen auf, wie soll ich mich denn jetzt am Arbeitsplatz verhalten? Welche beruflichen Konsequenzen hat das? Vielleicht sogar strafrechtliche Konsequenzen. Und in dieser Situation, da brauchen die Informanten einen Gesprächspartner. Und das muss der Journalist sein. Und wenn er das nicht ist, dann ist die Gefahr sehr groß, dass der Whistleblower mit anderen Menschen über seine Informationsweitergabe spricht. Und damit verrät er sich natürlich.
Warum Whistleblower scheitern? Informationen dazu waren das von meinem Kollegen Peter Welcherding. Vielen Dank fürs Gespräch.
Gerne.
Wir sind längst drin im Klimawandel. Und die Folgen dieses Wandels werden unsere Welt immer stärker verändern. Hitzewellen, Trockenheit, Starkniederschlag, Hochwasser und so weiter. Was also tun? Die einen hoffen, wir können die schlimmsten Szenarien vielleicht doch noch verhindern, können den Klimawandel also zumindest noch etwas abbremsen, zum Beispiel durch eine kluge Klimapolitik. Zum anderen steht aber auch fest, wir müssen uns anpassen, uns einstellen auf diesen Wandel, vor allem in den Großstädten. Und fest steht auch, einfach nur zu sagen, wir brauchen halt mehr Grün in der Stadt, das wird nicht reichen. Forscher der TU München arbeiten daher an einem ganz konkreten Leitfaden für Bayerns Kommunen. Magdalena Neubig.
Ein begrüntes Dach, am besten noch mit Gewächshaus und Hängematte. Für die persönliche Erholung mag es Gold wert sein. Wenn es aber darum geht, Städte an Hitzewellen und Starkregen anzupassen, bringt es weniger als gedacht. Zu diesem Zwischenergebnis ist Stefan Pauleit, stellvertretender Leiter des Zentrums für Stadtnatur und Klimaanpassung, nach 4 Jahren Forschung gekommen.
Was auch ganz wichtig ist für uns als Landschaftsplaner und Landschaftsarchitekten, ist, dass das Projekt deutlich gezeigt hat, dass man das Grün wirklich im Straßenraum auch braucht und auch in den Hinterhöfen, also auf den Freiflächen, wo sich die Menschen aufhalten. Und es geht nicht darum zu hoffen, dass man durch raffinierte Dachbegrünung das Problem der Nachverdichtung in der Stadt und des Verlustes an Freiräumen in der Stadt bewältigen kann.
Modellrechnungen zeigen zwar, dass auch Pflanzen an der Hauswand oder Dachgärten nützlich sind, aber letztendlich haben Bäume an Straßen und Plätzen nach wie vor den größten Effekt. Sie binden nicht nur Kohlenstoffdioxid und spenden Schatten, sondern nehmen auch größere Mengen Regenwasser auf. Das ist insbesondere bei Starkregen hilfreich. Außerdem sorgen Bäume für eine höhere Luftfeuchtigkeit. Susanne Böll von der Bayerischen Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau vergleicht Bäume deshalb mit Klimaanlagen.
Es ist so, dass in Nijmegen die Holländer mal untersucht haben an der Uni, was für eine Leistung so ein großer, ausgewachsener Baum erbringt. Und die haben das dann ausgedrückt. Eine große, erwachsene, ich glaube, es war sogar eine Linde, produziert sozusagen das Gleiche wie 10 Klimaanlagen. Das ist schon ein Bild, was einem deutlich macht, was für einen Wert solche Bäume in unseren Städten haben, wenn sie gesund sind.
Die Stadt an sich ist jedoch ein Stressstandort für Bäume. Wenig Platz für die Wurzeln, Trockenheit, Beschädigungen durch Bauarbeiten. Thomas Rötzer untersucht daher, wie sich die typischen Stadtbäume entwickeln werden. Winterlinde, Platane oder Robinie. Stadtplanern soll das helfen, schon jetzt am richtigen Ort die richtigen Bäume zu pflanzen. Denn die Studie macht sehr konkrete Aussagen über die sogenannten Umweltleistungen der jeweiligen Art.
Man kann auch sagen, wie wird der Baum von seiner dreidimensionalen Struktur in der Zukunft aussehen und welche Abkühlungsleistung will er bringen, wie groß ist die Kohlenstofffixierung und wie viel Sauerstoff setzt er frei oder auch wie viel Schatten bringt der Baum.
Die bisherigen Ergebnisse zeigen zum Beispiel, dass Münchner Stadtbäume bessere Umweltleistungen erbringen als Bäume im trockenen Würzburg. Auch sind Robinien allgemein geeigneter als Winterlinden. Wenn Klimaanpassung gelingen soll, dann muss die grüne Infrastruktur also genauso wichtig sein wie die graue. Das birgt aber Konflikte. Lieber einen Park statt Parkplatz? Stefan Pauleit.
Wenn die Fläche nicht mehr dafür da ist, dass eben ein Großbaum gepflanzt wird in der Straße, dann bin ich eben an einem Punkt angelangt, wo diese Klimawandelanpassung nicht mehr zu bewältigen ist. Aber ich glaube, dass man auch sehr viel mehr noch erreichen kann, als man jetzt erreicht, indem man eben die Flächen, die eigentlich vorhanden sind, besser nutzt.
Damit Städte dies künftig tun können, hat das Zentrum für Stadtnatur und Klimaanpassung einen Leitfaden zur Orientierung ausgearbeitet. Doch allein der Leitfaden reicht nicht aus. Stadtplaner müssen anfangen, besser zusammenzuarbeiten, so Stefan Pauleit.
Es gibt die Planer für die Siedlungsentwässerung, es gibt die Planer für die Verkehrsinfrastrukturen, es gibt die Planer auch für das Grüne, es gibt die Planer für die Häuser. Und wenn wir wirklich unsere Städte an den Klimawandel anpassen wollen, dann müssen wir zwangsläufig diese Dinge anfangen, viel stärker zusammen zu betrachten, als wir das bisher tun. Denn letztendlich der Raum ist begrenzt und wir können die verschiedenen Leistungen, die wir in der Stadt erfüllen wollen, wir können die alle nur auf einer Fläche erfüllen.
Und das sind Konflikte eben programmiert. Ein Beitrag von Magdalena Neubig war das.
Viel zu entdecken. IQ, Wissenschaft und Forschung. Wenn Sie mehr wissen wollen, Hintergründe zum Programm von IQ finden Sie unter bayern2.de. IQ, Wissenschaft und Forschung. Montag bis Freitag ab 18 Uhr.
Wie viel wiegt ein Kilogramm? Das klingt erstmal nach Scherz oder Fangfrage. Doch für Wissenschaftler ist das alles andere als witzig. Sie fragen sich tatsächlich, wie lässt sich so eine Einheit absolut präzise definieren? Im Fall des Kilogramm hat man lange Zeit das sogenannte Urkilogramm in Paris als Maßstab verwendet, also ein Metallstück. Dessen Gewicht hat sich aber dummerweise über die Jahre hinweg minimal verändert. Und ähnliche Probleme beschäftigen Forscher nun auch bei der Temperatureinheit Kelvin. Auch dort arbeiten sie an einer neuen Definition, die wasserdicht ist sozusagen, die also nicht wieder abhängig ist von irgendwelchen anderen Größen, die sich minimal ändern können. Wie das im Fall von Kelvin klappen könnte, erklärt Eneas Roch.
Als Physiker vor 60 Jahren die Temperatureinheit Kelvin definierten, wählten sie dafür als Bezugspunkt einen ganz speziellen Zustand von Wasser, den sogenannten Tripelpunkt. An diesem Punkt kommt Wasser gleichzeitig als Wasserdampf vor, als flüssiges Wasser und als Eis. Der Tripelpunkt stellt sich bei einer Temperatur von 0,01 Grad Celsius und einem Druck von etwa 6 Millibar ein. Wie er aussieht, dieser exotische Zustand, zeigt mir der Bochumer Physikprofessor Andreas Wieck. Im Labor hat er ein Glas Wasser auf eine runde, tellergroße Plattform gestellt. Gleich stülpen wir eine Glasglocke über das Wasserglas und saugen die Luft daraus ab. Dann wird sich nach einiger Zeit der Tripelpunkt von alleine einstellen.
Die Temperatur messen wir und die Temperatur geht automatisch runter, so wie wir den Druck vermindern, weil dann die Abdampfrate vom Wasser immer größer wird. Und wenn Wassermoleküle die schnellsten sozusagen an der Oberfläche das Wasser verlassen, dann entziehen sie dem Wasserbad Energie, weil die schnellen Moleküle sind halt die, die am besten Energie haben. Und dann wird es kälter.
Von mir aus Feuer frei, beziehungsweise Luft raus.
Und ab jetzt läuft die Pumpe. Der Druck fällt, wir sind schon bei 300 Hektopascal, 100.
Also ein Zehntel Atmosphäre nur noch.
Ja, schon drunter, nur noch bei 40.
Dann ist es soweit. Der Druck ist etwa bei 6 Hektopascal oder 6 Millibar, was das gleiche ist. Die Temperatur knapp über 0 Grad Celsius.
Oh, jetzt geht's los.
Jetzt geht's richtig los. Na, da war der erste Kristallisationskeim.
Jetzt zieht sich über die Oberfläche eine Eisschicht. Das hat jetzt eine Sekunde gedauert, da war das ganze Glas zugefroren.
Und jetzt gibt es darunter Blasen und die treiben wieder ein bisschen Gas an der Eisschicht vorbei, dass es weiterhin abkühlen kann und verdampfen kann. Jetzt kocht es unterm Eis. Also jetzt haben wir den Tripelpunkt eigentlich schon erreicht. Das heißt, jetzt haben wir eine Gasbildung, wir haben Flüssigkeit offensichtlich auch noch und wir haben das Eis als Festkörper obendrauf. Und das ist jetzt im Gleichgewicht. Ne?
Das ist der Tripelpunkt. Wasser, Wasserdampf und Eis gleichzeitig am gleichen Ort und im Gleichgewicht. Für die Temperatureinheit Kelvin ist das einer von zwei Bezugspunkten. Der eine ist der absolute Nullpunkt. Kälter kann es nicht werden, kann man ausrechnen. Das ist 0 Kelvin. Der zweite Bezugspunkt ist der sogenannte Tripelpunkt. Er liegt bei genau 273,16 Kelvin. Damit ist indirekt aber exakt definiert, wie viel ein Kelvin ist. So ist es bisher. Doch der Tripelpunkt hat ausgedient. Denn Physiker wollen nach und nach alle Einheiten so definieren, dass sie nicht mehr über die Eigenschaft eines Stoffes festgelegt werden, der sich ändern kann, sondern über Naturkonstanten, von denen man ausgeht, dass sie sich nicht verändern. Das Kelvin soll über eine Naturkonstante definiert werden, die angibt, wie die Bewegung der Teilchen in einem Gas von der Temperatur abhängt, die sogenannte Boltzmann-Konstante. Um sie zu messen, braucht man zur Sicherheit zwei verschiedene präzise Methoden. Eine Möglichkeit gibt es bereits. Sie nutzt die Schallgeschwindigkeit in einem Gas. Nun haben Wissenschaftler an der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt eine zweite Methode gefunden. Sie ermitteln die Boltzmann-Konstante, indem sie beobachten, wie sich die Eigenschaften einer elektrischen Messeinrichtung ändern, sagt Dr. Christoph Geiser.
Wir haben einen Kondensator und wir füllen den Kondensator mit Helium, also mit Gas. Und dadurch bekommt man quasi mehr Ladung auf den Kondensator und kann diese Ladungsänderungen messen.
Aus dieser Ladungsänderung können Christoph Geiser und seine Kollegen auf die Boltzmann-Konstante zurückrechnen.
Temperatur, Druck und Kapazität sind die drei Größen, die wir messen müssen. Und bei den drei Größen stoßen wir überall an das messtechnisch Mögliche.
Den Wissenschaftlern ist die Präzisionsmessung gelungen. Sie haben einen zweiten Weg gezeigt, wie man die Boltzmann-Konstante sehr genau bestimmen kann. Und sie melden, einer Neudefinition des Kelvin steht jetzt nichts mehr im Wege.
Warum und wie Physiker die Temperatureinheit Kelvin neu definieren wollen? Ein Beitrag von Ineas Roch war das. Sie hören Bayern 2. Es ist 18.21 Uhr.
Wissenschaft schnell erzählt.
Heute von Helmut Nordwig.
Es geht los mit Fledermäusen. Die sind fast alle Träger von Viren, die potenziell gefährlich sein können. Das haben Forscher festgestellt, als sie wissen wollten, wo kommen eigentlich die Viren her, die immer wieder mal von Tieren auf den Menschen überspringen.
Über was für Erreger reden wir da genau?
In dem Fall geht es um sogenannte Coronaviren. Das sind die Erreger von Krankheiten wie MERS und SARS, also tödliche Atemwegserkrankungen. Und man wusste ja schon, dass die übertragen werden durch Dromedare, Katzen vielleicht auch. Aber wo ist der Ursprung? Das war die Frage und deswegen haben die Forscher Nagetiere, Affen und Fledermäuse systematisch auf Viren untersucht. Allein 20.000 Fledermäuse in Südamerika, Asien und Afrika, also großer Aufwand. Und dabei haben sie 100 verschiedene Coronavirenstämme gefunden, fast alle in Fledermäusen.
100 verschiedene? Sind das jetzt alles Killerviren?
Kann man nicht sagen. Viele dieser Viren sind harmlos, aber andere können durchaus ihr Erbgut leicht verändern und dann auf den Menschen übergehen, vor allem solche aus Afrika und Asien. Trotzdem sollte man Fledermäuse nicht ausrotten. Es könnte nämlich sein, dass so noch gefährlichere Viren entstehen. Aber eins sollte man nicht tun, was in China üblich ist, die Fledermäuse essen.
Außerdem stehen ja viele bei uns auch unter Artenschutz.
So ist es. Ganz anderes Thema. Wir kommen zur Wurzelkanalbehandlung der Zähne. Da ist es Forschern gelungen, die Zahnwurzel wieder zu durchbluten. Das könnte ein altes Problem lösen. Bei so einer Behandlung, da wird ja der Wurzelkanal ausgeräumt, desinfiziert. Da werden eben auch die Blutgefäße entfernt. Die sind aber ganz wichtig für die Ernährung der Zähne.
Das heißt, der lebt davon, der braucht eine Verbindung sozusagen.
Ja, man denkt ja immer, so ein Zahn, das ist totes Material. Der hat aber auch seinen Stoffwechsel und dafür braucht er die Blutversorgung. Und die Folge dieser Behandlung ist eben häufig, dass der Zahn abstirbt und dann irgendwann wegbricht. Jetzt geht es ganz anders. Der Wurzelkanal, den kann man füllen mit einem Gelee, das Zellen enthält. Aha. Die Zellen stammen aus Blutgefäßen.
Und die sind dann vom Patienten sozusagen selbst?
Vom Patienten selbst und daraus wachsen innerhalb einer Woche Blutgefäße nach und die sollen sich dann wieder mit der Blutbahn verbinden. Bisher funktioniert es im Labor bei gezogenen Zähnen, naja, und hoffentlich bald auch bei Patienten. Jetzt geht's nach England. Dort ist ein Monument entdeckt worden, das 800 Jahre älter ist als der berühmte Steinkreis von Stonehenge.
Das ist ja ein ganz rätselhaftes, sagenumwobenes Gebilde.
Genau, und 40 Kilometer weit weg davon da ist Aylesbury. Auch dort sind mehrere Steinkreise gefunden worden. Das gesamte Gebiet ist Weltkulturerbe. Vor 50 Jahren ist aber außerdem noch eine andere Kreisanlage entdeckt worden. Kreisförmige Gräben, nämlich mit Holzpfählen, palisadenartige Befestigungen. Könnten es gewesen sein.
Ich vermute jetzt mal, das Holz ist längst vergammelt.
Nicht vergammelt, sondern verkohlt. Und jetzt haben Forscher die Reste datiert und waren eben sehr überrascht. 5300 Jahre alt. Das Ganze ist eine sehr wichtige Entdeckung, da aus dieser Zeit in England kaum Überreste erhalten sind. Wie gesagt, 800 Jahre älter als Stonehenge. Und das heißt, schon zu der Zeit hat diese Gegend rituelle Bedeutung gehabt.
Vielen Dank. Helmut Nordwig war das mit den Wissenschaftsmeldungen hier auf Bayern 2.
Die Durchblicker. Wissensreportagen von der Ostsee bis zum Bodensee.
Sie ist eine der ältesten Energiequellen der Menschheit. So bestechend einfach wie wirkungsvoll. Energie, die in Wasser steckt. In Wasser, das strömt oder fällt. Doch die Wasserkraft kämpft auch mit Problemen. Zum einen hat sie ein Imageproblem. Viele Anlagen zerschneiden Flussläufe und machen Fischen das Leben schwer. Aber auch die Anlagen selbst kämpfen mit Herausforderungen. Was zum Beispiel, wenn nach einem Hochwasser jede Menge Geröll, Erde, Steine angeschwemmt werden? Wie kann man verhindern, dass die Anlage dann regelrecht erstickt? Genau das untersuchen Forscher an der Uni Kassel und haben sich dazu ein ganz besonderes Spielzeug in den Keller gebaut. Jens Wellhöhner hat sie besucht.
Wassermarsch, so hieß das Kommando eben. Das Wasser läuft jetzt hier schon. In der Wasserbauhalle der Kasseler Universität. Vor mir ist das Wasserkraftwerk Rheinfelden. In klein. Aber was heißt klein? Eigentlich ist es schon ziemlich groß. 144 Quadratmeter groß ist es, 16 Meter lang. Also ist schon ein ganz schöner Kaffensmann, der hier vor mir steht. Gleich findet hier ein wissenschaftlicher Versuch statt. Hier soll nämlich nachvollzogen werden, wie denn das Wasser sich hier in diesem Wasserkraftwerk verhält, also wie es strömt. Das Ganze dient also dazu, Wasserkraftwerke noch effizienter zu gestalten. Aber dafür muss man wissen, wie genau das Wasser denn strömt, wie es sich verhält unter unterschiedlichen Bedingungen. Zum Beispiel auch, wenn man quasi Erde hineintut, weil nach Hochwasser führt der Rhein natürlich auch sehr viel Geschiebe, sagen die Wissenschaftler mit sich. Das sind also lose Steine, die mit dem Wasser mitgerissen werden. Professor Stefan Theobald ist hier der Versuchsleiter.
Aufgabe ist es hier herauszufinden, ob die Sedimentation so stark ist, dass es sich nachteilig auf die Stromerzeugung auswirkt.
Dort hinten steht schon ein anderer Mitarbeiter bereit. Ingenieur Klaus Trebing hat eine Plastikschale mit diesem Granulat bereitgelegt. Und das wird jetzt hineingeschüttet. Ich gebe mal das Signal. Daumen hoch. Herr Trebing schüttet jetzt das Material in den künstlichen Rhein. Ja, also es erinnert mich so ein bisschen, wie wenn man Müsli in seine Schale am Morgen schüttet. Da fließt dieses Granulat jetzt raus. Es ist gelb. Man kann es also ganz genau verfolgen, wie es strömt. Jetzt sehe ich auch, die ersten Granulatkörnchen bewegen sich auf die Staumauer zu. Im Original in Rheinfelden an der Schweizer Grenze ist diese Staumauer 170 Meter breit. Hier sind es noch 6 Meter, aber auch immer noch eindrucksvoll genug. Klaus Trebing, Ingenieur, ist jetzt mittlerweile zu mir getreten. Sein Versuch scheint hier doch erfolgreich zu verlaufen. Im Original, wenn diese Erde, die der Rhein mit sich führt, kann der die Turbinenleistung denn senken oder wie sieht das aus?
Also unter sehr ungünstigen Umständen könnte durch solche Ablagerungen vor Staumauern der Wasserabfluss sehr ungünstig verändert werden und die Leistung der Turbinen reduziert werden. Deshalb ist es sehr wichtig zu erkennen, wie durch den Fluss Sand und Erde transportiert werden und es zur Ablagerung kommt.
Man muss daher sehr viel Geduld haben. Solche Versuche dauern sehr viele Stunden an, damit das Material zum richtigen Ort wandern kann. Also in diesem Fall zum Einlauftrichter des Kraftwerks. Aber jetzt kann man auch schon erkennen, zu Beginn des Versuchs, dass es sich in Richtung des Einlauftrichters, also zum Kraftwerk hin, bewegt.
Und es bewegt sich. Es sieht aus, als ob es so Schlieren bildet, so kleine Mini-Dünen. Kann man das so beschreiben?
Ja, das ist richtig. Das sind kleine Dünen, wie wir sie auch in einer Wüste vorfinden. In der Wüste ist das antreibende Medium die Luft und hier ist das antreibende Medium das Wasser.
So, Herr Trebing steigt jetzt wieder auf die Staumauer. Da muss er aufpassen, dass er nicht reinfällt in seinen Rhein. Und jetzt hat er eine Flasche dabei und spritzt Farbe in den künstlichen Rhein direkt vor die Staumauer. Rote Farbe sehe ich jetzt.
Mit dieser Farbe können wir die Strömung sehr gut sichtbar machen. Hier an diesem Wehrpfeiler erkennt man, dass die Strömung sich zunächst an den Wehrpfeiler anlehnt, aber nachher sich eine kleine Ablösezone bildet, bis hin, dass auch die Strömung rückwärts läuft. Das heißt, das Wasser strömt vom Kraftwerk weg. Und das bedeutet natürlich wieder Energieverluste und das wollen wir eigentlich vermeiden. Also die Vermeidung von Energieverlusten steht da im Vordergrund.
Was kann man mit Ihren Forschungsergebnissen anfangen?
Hauptziel ist es, die künftige Anlage von Anfang an gleich besser zu bauen, damit die Stromerzeugung optimiert werden kann. Oft haben wir auch ältere Anlagen, die ertüchtigt werden müssen. Und dann ist dann das Ziel, dort vor Ort die Energieerzeugung zu verbessern.
Mal schauen, wie sich das Wasser weiter verhält, weil ganz vorhersagen kann man das auch hier an diesem Modell nicht. Denn Wasser macht einfach das, was es will.
Wassermarsch im Keller der Uni Mainz. Jens Wellhöhner war für uns dort. Und das war's für heute in die Kuh. Im Studio war Martin Schramm.